Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Pilze sind in der Natur. Die gehören eigentlich gar nicht in den Menschen hinein und haben ganz andere Aufgaben, als man sie es vielleicht vorstellt. Also wenn man durch den Wald geht, dann sieht man die Aufgaben von Pilzen. Also wenn man die Pilze so sieht, wie die dann, es wird ja dann immer so ein Fliegenpilz gemalt mit weißen Tupfen und so. Aber man sieht, was Pilze da machen. Nämlich die sitzen auf Holz, auf Totholz oder auch auf absterbendem Holz und die zerlegen das. Und die Pilze, mit denen wir es in der Medizin zu tun haben, die machen das Gleiche, nur sieht man die nicht, weil die sich mikroskopisch aufhalten.
Das ist Oliver Connolly, der ist an der Universität Köln Experte für Pilzerkrankungen. Und ja, und ein Grund, dass wir eben so selten darüber reden, ist halt auch, dass die Menschen meistens eben nicht krank machen. Also das ist ganz interessant, dass unser Immunsystem im Grunde genommen sehr gute Schutzfunktionen hat vor solchen Pilzerkrankungen. Unter anderem einfach ist unsere Körpertemperatur vielen Pilzen schon zu heiß. Also gibt auch die ganze Theorie, dass die Warmblüter sich überhaupt nur entwickelt haben in der Evolution, um vor Pilzinfektionen besser geschützt zu sein sozusagen. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben ein geschwächtes Immunsystem und die sind dann anfälliger für solche Pilzinfektionen. Also man kann sich vorstellen, das gilt natürlich sowohl für Menschen, die eine Immunschwäche haben, wie jetzt zum Beispiel AIDS. Aber man hat es natürlich auch bei Patienten, die zum Beispiel Leukämie haben und Menschen, die eine Chemotherapie bekommen für ihre Krebserkrankung. Und das ist interessanterweise eben auch, wie Oliver Connolly zu diesem Thema gekommen ist. Also er kommt eigentlich aus der Hämatologie und der Onkologie, also beschäftigt sich mit Blut- und Krebserkrankungen und hat dann eben im Krankenhaus immer wieder Patienten behandelt, die eben sehr anfällig waren und die dann häufig eben Infektionen entwickelt haben. Und das waren dann zunächst mal eben vor allen Dingen bakterielle Infektionen, sagt er. Und da ist die Medizin auch deutlich besser geworden mit der Zeit, das früh zu erkennen und die zu behandeln. Aber selbst wenn man das dann auf dieser Station quasi weitgehend behandelt hatte, stellte sich eben raus, da ist noch was anderes.
Dann waren die Patienten aber immer noch krank und haben Fieber bekommen und Lungenentzündungen. Und es stellte sich heraus, dass nachdem wir die Bakterien dann erstmal für eine Weile im Griff hatten, die Pilze an Bedeutung gewannen und Patienten an Lungenentzündungen durch diesen Aspergillus, diesen Schimmelpilz vom Brot, den wir da vielleicht herkennen. Das konnte auch von der Lunge dann noch sich weiter ausdehnen, in andere Organe, ins Gehirn zum Beispiel. Hefepilze konnten auch ähnliche Probleme machen, waren dann im Blut zu finden oder in Organen wie Leber, Milz, Nieren. Aber wenn sie mit dem Blut unterwegs sind, dann gelangen sie natürlich sowieso überall hin, in jedes Organ. So bin ich dazu gekommen und bis jetzt haben wir die Pilze nicht im Griff.
Ja, also er ist quasi über diese Patienten zu den Pilzen gekommen und ist heute einer der Experten in Deutschland wirklich für Pilzinfektionen, der sehr, sehr intensiv auch erforscht. Und erwähnt ja hier schon zwei verschiedene Arten von Pilzen, vielleicht nochmal, weil das so eine, also es ist jetzt eine sehr grobe Einteilung, die man machen kann, aber das hilft vielleicht erstmal so, sich vorzustellen, also es gibt die Hefepilze. Das sind häufig Pilze, die uns ohnehin kolonisieren können, also zum Beispiel Teil unserer Darmflora sind vielleicht auch und oder auch auf der Haut und die dann unter bestimmten Umständen eben eine Krankheit verursachen können. Und dann gibt es die Schimmelpilze, die leben in der Regel eigentlich in der Umwelt und die atmen wir dann ein und dann können die eben bei bestimmten Menschen, vor allen Dingen über die Lunge, eben Krankheit verursachen. Und einen solchen Pilz besprechen wir heute, nämlich unter den Schimmelpilzen sowas wie den Endgegner, muss man sagen, Mucor. Heißt der, beziehungsweise es ist nicht wirklich ein Pilz, sondern es ist eine Gruppe von Pilzen, die darunter zusammengefasst werden. Also es sind verschiedene Pilze, die alle gemeinsam haben, dass sie Schimmelpilze sind, die eben diese Krankheit verursachen können, die dann Mukormykose genannt wird. Und diese Pilze kommen eben wirklich aus der Umwelt, also die sind weit verbreitet, so in der Erde, wirklich im Boden oder auch in verwesendem Laub. Die atmen wir im Grunde genommen die ganze Zeit ein, die Spuren von diesen Pilzen. Und bei einem gesunden Menschen passiert dann eigentlich nicht viel, weil das wird schon alleine durch das, also wenn wir die einatmen, in der Regel wird das schon über das Flimmerepithel, also diese kleinen Härchen, die wir haben in unseren Atemwegen, wird das dann wieder rausbuxiert oder man verschluckt es eben. Dann gibt es alle möglichen Enzyme und so weiter, die abwehren. Also wir haben da im Grunde genommen einen sehr guten Schutz vorentwickelt. Aber wenn jetzt jemand, wie zum Beispiel ein Leukämiepatient eben, sehr anfällig ist, dann kommt eben so eine Spore unter Umständen da irgendwo in der Lunge oder vielleicht hat er auch eine chronische Lungenerkrankung oder so und dann kommt eben diese Spore in der Lunge an und kann sich dort festsetzen.
Was der Pilz dann macht, da fühlt er sich dann wohl. Idealerweise stimmt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit oder Umgebungsfeuchtigkeit an der Stelle. Und wenn er sich wohlfühlt, dann bleibt er nicht mehr Spore und nicht mehr passiv, sondern dann wächst aus der Spore halt, geht in eine andere Form über, ne? In eine Fadenform. Deswegen nennen wir diese Schimmelpilze auch Fadenpilze. Und auch das sieht man dann nur mikroskopisch. Und dann wächst er aber ins Gewebe hinein.
Also das ist wieder typisch für die Schimmelpilze, dass sie eben diese Fäden bilden. Das ist auch so ein Unterschied, also wenn man diese grobe Einteilung weiter so vornimmt. Die Hefepilze, die wachsen im Grunde genommen fast wie Bakterien, also so kolonienartig, die teilen sich. Während die Schimmelpilze eben wirklich diese Fäden entwickeln. Also die kommen halt eigentlich aus der Umwelt, wo sie die Wurzeln entlang wachsen zum Beispiel und all solche Dinge. Also die haben dadurch auch ein sehr schnelles Wachstum und sie wachsen eben durch unser Gewebe durch und können dann, wie zum Beispiel diese Mukopilze, die produzieren eben ein Toxin, das das Gewebe dann absterben lässt, also dass das tötet. Dadurch wird das Gewebe dann auch schwarz, darum wird die Mukomykose manchmal auch der schwarze Pilz genannt. Und das schützt sie dann auch davor, vom Immunsystem wirklich angegriffen zu werden. Und sie wachsen eben wahnsinnig schnell.
Ich habe einzelne Patienten gehabt, bei denen das sich ausbreiten eine Geschwindigkeit hatte von bis zu 1 Zentimeter pro Tag. Und ich meine, in jede Richtung. Ne? Das heißt, was da als Spore anfängt, ist schon an Tag 2 oder 3 schon Tischtennisball und so weiter. Und irgendwo ist dann halt auch mal die Lunge zu Ende. Und die Patienten sind dann symptomatisch, die haben Fieber, die haben Husten, die kriegen das schon mit. Ne?
Ja, also so beginnt das. Und dieser Pilz, wie gesagt, der wächst sehr schnell und der wächst im Grunde genommen durch alles Gewebe durch. Völlig egal, ob das jetzt irgendwie weiches Gewebe ist, Lungengewebe oder dann irgendwann Knochen sind. Dann zerfrisst das im Grunde genommen alles. Und das bedeutet, man muss diesen Pilz auch sehr, sehr schnell erkennen, was nicht leicht ist, damit man rechtzeitig reagieren kann. Weil wenn man das nicht tut, dann ist diese Erkrankung im Grunde genommen kaum noch behandelbar und endet fast immer tödlich.
Haben Kollegen aus den USA eine Studie zu gemacht. Wenn man diese ersten Symptome nicht so richtig versteht, was da los ist und dann irgendwie zu einer Verzögerung kommt in der Abklärung und im Verstehen, was zu tun ist. Wenn die Verzögerung 6 Tage dauert, was ja nichts ist, ja, dann sind quasi alle Patienten mit einer Leukämie, die diese Infektion haben, verloren, nicht mehr zu retten. Ganz selten gelingt einem dann noch jemanden zu retten. Weil diese Pilze so durch alle Gewebe durchwachsen, habe ich hier oder da schon mal und ich schon mal gesagt, das erinnert mich irgendwie an Alien, ja, weil das ist so unwirklich, das ist eben mit nichts anderem zu vergleichen, was mir bislang begegnet ist an Erregern.
Das muss man vielleicht wirklich nochmal sagen, es ist, wenn man da mit Experten drüber spricht, das ist wirklich so eine der Infektionskrankheiten, das macht wirklich selbst den gestandenen Pilzforschern echt Angst, das ist beeindruckend, wie schnell dieser Pilz wächst und wie dramatisch der durch dieses gesamte Gewebe durchgehen kann. Also das ist wirklich, wie gesagt, so ein bisschen der Endgegner der Schimmelpilze da. Und das ist auf der einen Seite natürlich total schockierend und erschreckend. Und andererseits muss man eben sagen, es kommt eben nicht so häufig vor. Die meisten Menschen haben halt einfach einen guten Immunschutz. Das heißt, das kommt überhaupt nicht dazu, dass sich das entwickelt. Leute wie Cornelly, die wirklich sich intensiv damit beschäftigen, die haben dann vielleicht 10 Fälle im Jahr oder so, die sie sehen, weil dann auch Patienten natürlich dahin verlegt werden. Also es ist schon sehr selten. Aber es gibt eben bestimmte Situationen, wo das dann doch mal gehäuft auftritt. Es gab zum Beispiel in den USA einen großen Tornado einmal, danach gab es ein großes Cluster von Fällen. Oder auch der Tsunami 2004, da gab es danach auch eine ganze Menge Fälle. Und da scheint es eben so zu sein, dass es durch so das massive Trauma, was da passiert, also wenn die Leute schwere Verletzungen haben, offene Wunden, da können dann eben diese Sporen auch eindringen. Und dann gibt es so bestimmte Phänomene, die dazu führen, dass das Immunsystem zuerst sehr stark aktiviert wird und dann in so eine Art Lähmung eintritt. Und dann können sich diese Sporen offenbar entwickeln. Und darum sieht man das eben bei solchen Naturkatastrophen manchmal. Aber keiner dieser Forscher war darauf vorbereitet, was dann eben in der Pandemie passierte.
There is another outbreak that's a cause for grave concern, and this is the black fungus.
It is called the black fungus, and this infection is back.
5 patients have succumbed to the fungus, putting the mortality rate in the range of 50%.
Anfang Mai 2021 schwappte die zweite Covid-Welle über Indien her. Das war extrem schlimm. Also ich erinnere mich an diese Nachrichten damals. Aber wie ihr aus diesen Nachrichten auszogen hört, blieb es nicht bei diesem einen riesigen Ausbruch, nämlich Covid, sondern gleichzeitig erfasste eben ein zweiter riesiger Ausbruch Indien, und zwar ein Mukormykose-Ausbruch. Einer, der das von Anfang an miterlebt hat, ist Akshay Nair. Er ist ein Augenarzt aus Mumbai. Er ist extrem spezialisiert. Er ist okuloplastischer Chirurg, also wirklich nur spezialisiert auf das Gebiet rund um die Augen. Und er sagt, er kannte Mukomykose schon, denn er hat in den letzten Jahren immer wieder Patienten gehabt. Da musste er sie am Auge operieren. Aber jetzt plötzlich hat er innerhalb von 2 Wochen 25 bis 30 Patienten gehabt, denen er das Auge entfernen musste oder beziehungsweise die er ums Auge rum operieren musste. Sie alle hatten eben Mukomykose. Und er sagt, in seiner ganzen Ausbildungszeit, in seiner 5-jährigen, hat er vielleicht insgesamt 25 Patienten gehabt. Also da hat er gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und er hat sich dann mit seinen Kollegen zusammengeschlossen. Die haben eine Art WhatsApp-Gruppe gehabt und haben irgendwie gesagt, was ist bei euch auch so was Ähnliches los? Da stimmt irgendwas nicht. Warum sind plötzlich so viele Fälle?
Possibly COVID is causing these patients to become increasingly susceptible to mucormycosis.
Also er sagt, sie haben gedacht, das muss irgendwas mit COVID zu tun haben, weil das war ihre einzige Möglichkeit, die sie gesehen haben. Und was auch noch war, dass einfach diese Mukomykose-Fälle, da war der Pilz viel aggressiver, es ist viel schneller vorangeschritten. Was auch noch dazu kommt, dass die Mukomykose wirklich alle möglichen Körperteile befallen kann.
Wir haben ja eingangs von Oliver Corneli gehört, wie er halt beschrieben hat, dass das eher Lungeninfektionen sind. Das ist so das, was wir in Deutschland eher sehen. Aber das sah eben in Indien anders aus.
Genau, in Indien war es wirklich viel mehr so, dass die Leute eben eine Nasennebenhöhleninfektion hatten, also der Pilz ist dort gewachsen und eben auch hinterm Auge, ums Auge rum. Und deswegen hat natürlich Akshay Nair und seine Kollegen, seine Augenarztkollegen extrem viele Fälle da gesehen. Und Akshay Nair hat halt hier sehr genau beschrieben, wie dieser Fadenpilz sich eben in den Körper bohrt im Grunde.
It goes in and burrows in and blocks these small blood vessels. So when a blood vessel gets blocked, and it just, well, in medical term, it becomes necrotic.
Was er da hier beschreibt, das ist jetzt im Grunde genommen das Gleiche, was Oliver Corneli beschrieben hat von innen im Körper sozusagen. Das sieht man dann natürlich nur über bildgebende Verfahren. Und hier findet es eben im Gesicht statt, sodass man wirklich das auch sehen kann, wie das Gewebe eben abstirbt und schwarz wird. Da kann man sich vorstellen, dass das natürlich total schlimm ist, auch einfach das zu erleben, wenn das passiert. Das einzig Gute, hat Corneli mir gesagt, ist, dass eben das Gewebe, wenn es abstirbt, halt auch nicht schmerzempfindlich ist. Das heißt, es ist zumindest nicht wahnsinnig schmerzhaft.
Und er hat mir eben auch eine Präsentation gezeigt von solchen Bildern von seinen Patienten und hat erklärt, also warum er dann im Endeffekt so viele Augen entfernen musste bei Mukomykose-Patienten.
And the eyeball essentially just liquefies and becomes a big bag of pus. And the longer you leave that in, the higher the chances of infection spreading up to the brain. So the only way you can treat it is surgically removing.
Also man muss das wirklich großzügig abschneiden, die Haut, damit wirklich nichts mehr davon übrig ist. Und so kommt es eben, dass er halt ganze Augäpfel entfernen musste. Und das Problem ist nämlich, wenn er nicht den Augapfel entfernt, dann geht es weiter zum Hirn. Und wenn das Gehirn mal betroffen ist, schaut die Prognose eben extrem schlecht aus. Also Akshay Nair meinte, weniger als 5-10% dieser Patienten überleben dann. Überhaupt war die Überlebenschance, wie wir auch vorhin einer dieser Nachrichtenstücke gehört hatten, bei 50%. Also das ist schon echt, ja, das ist schon echt schlimm. Und Atul Patel, ein Infektionsarzt, der in Aminabad in Indien auch auf einer Station war, wo extrem viele Fälle mit Mukomykose angekommen sind, der sagt halt, die haben in vielen Krankenhäusern, auch in seinem, einfach eine ganze Etage nur für Mukomykose-Patienten eingerichtet. Also wirklich, um die alle zusammen zu haben, damit auch die Behandlung einfach schneller ging und reibungsloser ablief.
So, I mean, it was very scary because in my hospital, like, one of the floor was dedicated to the all mucormycosis patients.
Die Patienten wurden da wirklich wie am Fließband behandelt in einer Station, gerade weil es eben so viele Nebenwirkungen gab von diesem recht starken Antipilzmittel Amphotericin B. Und das Problem war auch, dass es ja sonst nicht so viele Mukomykosefälle gibt in Indien und plötzlich waren diese Massen an Fällen. Und es gab dann zu einem gewissen Zeitpunkt nicht genug von diesem Medikament, weil das einfach nicht auf Lager war. Und es anscheinend, so hat Akshay Nair erzählt, ist das auch dann am Schwarzmarkt gehandelt worden eine Zeit lang. Also wirklich recht dramatisch auch. Und da mussten sie zurückgreifen auf weniger effektive Medikamente.
man muss sich ja immer klar machen, dass das jetzt alles passiert mitten in dieser Covid-19-Pandemie. Also da werden in Indien ganze Stockwerke quasi umgewandelt in diese Mukomikose-Stationen. Also zum einen macht es natürlich alles schwerer. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ärzte zu dem Zeitpunkt nicht ohnehin schon genug zu tun gehabt hätten, ne? Und mit dem Medikament, also das ist eben, das hat auch der Oliver Corneli gesagt, dieses Amphotericin B, das muss da tatsächlich in einer sehr hohen Dosis gegeben werden, also so hoch, wie es bei anderen Pilzinfektionen jetzt nicht unbedingt gegeben würde. Das ist sehr nephrotoxisch, schädigt die Niere stark. Das heißt, man muss die Patienten sehr genau überwachen und im Zweifelsfall hat man halt wirklich dann die Entscheidung, wo man sagt, okay, versuche ich jetzt den Patienten zu retten oder seine Niere, und dann entscheidet man sich natürlich, dass man sozusagen dann einen Patienten hat, der eben hinterher unter Umständen dialysepflichtig ist, aber eben überlebt. Das ist sozusagen sehr, sehr aufwendig alles und das passiert eben alles mitten in dieser Situation. Und es gab in Deutschland durchaus auch Berichte darüber, also es hat schon ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, aber natürlich, es wird an vielen Menschen wird es vorübergegangen sein, weil in der Zeit wir eben alle auf Covid-19 natürlich auch geschaut haben. Aber was ich interessant fand, war, dass Ashraf Ibrahim mir eben auch nochmal gesagt hat, ja, Indien war ganz besonders betroffen, da reden wir gleich auch noch drüber, aber es war auch nicht völlig alleine.
Also the same thing was reported all over the world, by the way, not just only in India. I mean, Egypt has a lot of cases. Turkey has a lot of cases. Iran had a lot of cases of mucormycosis.
Diese furchtbare Infektion, die Pilzexperten schon immer kannten und die eben schon immer vorgekommen ist, die wurde eben durch diese Pandemie an vielen Orten, aber ganz besonders in Indien eben plötzlich wirklich zu so einem riesigen Problem, was plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit natürlich bekommen hat. Und wo die große Frage, die sich natürlich gestellt hat, okay, warum jetzt plötzlich diese ganzen Fälle? Was hat das alles mit Covid-19 zu tun?
Also wenn man das jetzt hier erklären möchte oder einen Erklärungsansatz dafür sucht, warum so ein Riesencluster da in Indien während Covid vorgekommen ist, muss man schon mal vorweg sagen, dass Indien ohnehin immer mehr betroffen war von Mukormykose. Schon vor der Pandemie traten nahezu 50% der weltweiten Fälle in dieser Region auf. Das kann am Klima liegen. Es kann sein, dass die Menschen genetisch anfälliger auf den Pilz sind. Wir wissen auch, es gibt einen Bezug zu Diabetikern. Die sind besonders anfällig. Es gibt auch sehr viele schlecht kontrollierte Diabetiker in Indien. Das kann auch daran liegen. Aber das erklärt natürlich auch nicht, warum in der Pandemie jetzt so eine Riesenwelle an Mukormykose gekommen ist. Was hat dieser Pilz mit Covid jetzt spezifisch zu tun? Das ist ja dann die Frage im Grunde. Also eine Erklärung könnte sein, dass Covid selbst die Menschen anfälliger für den Pilz gemacht hat. Covid schwächt das Immunsystem, und zwar genau die Teile des Immunsystems, die Mukormykose eigentlich auch bekämpfen sollten oder bekämpfen.
Was dann noch dazu kommt, ist, dass bei der Behandlung von Covid eben gerade am Anfang sehr stark auf Steroide gesetzt wurde, also auf Cortison letztlich. Erinnert ihr vielleicht euch dran, dass das früher so eines der ersten großen Ergebnisse war, Dexamethason damals, ein Medikament, wo man festgestellt hat, es kann tatsächlich Leben retten, günstiges Medikament, und das wurde dann eben auch eingesetzt und das hat dann eben Nebenwirkungen.
Wenn man zu viel Cortison gibt, dann unterdrückt es das Immunsystem und ebnet wiederum den Weg für die Schimmelpilze. Bei Covid ist es so, da ist ja die Lunge betroffen primär. Und wir wissen, dass man Cortison geben muss, dass Cortison lebenrettend wirkt. Es hat eine Weile gebraucht, bis man wusste, wie viel und von welcher Sorte Cortison man wie viel gibt und für wie viele Tage und dann aber auch nicht mehr. Und wenn man da mehr gibt oder es länger gibt, dann hat man wieder einen sehr starken Risikofaktor für Pilzinfektionen, explizit für den Mukor.
Und jetzt gibt es eben noch diese Verbindung zu Diabetes. Die haben wir jetzt mehrfach erwähnt und da gab es eben jetzt gerade wirklich einen Durchbruch, dass man jetzt eben wirklich mal versteht, warum überhaupt Menschen mit Diabetes dieses erhöhte Risiko haben und wie das alles zusammenhängt. Und das ist total spannend. Das war wirklich Anfang des Jahres. Das ist, glaube ich, jetzt Anfang Januar ein Paper zu rausgekommen, maßgeblich von Georgios Kamilos von der Uni in Kreta, der da wirklich spannende Arbeit zu gemacht hat. Und es wird ein ganz klein bisschen nerdig, aber hoffentlich nicht allzu nerdig. Aber das muss man, glaube ich, mal erklären kurz. Der hat etwas untersucht, eine Beobachtung, die wir seit Jahrzehnten eigentlich wissen. Und zwar ist es so, wenn man Mukormykose-Sporen quasi in der Petrischale hat und man gibt da Blut drauf von Menschen, die Mukormykose haben oder von Menschen, die keine Mukormykose haben, dann hemmt das Blut von Menschen, die keine Mukormykose haben, das hemmt diese Sporen daran, sich quasi zu entwickeln und wirklich dann diese Fäden und so zu entwickeln und zu wachsen. Und das Blut von den Menschen, die Mukormykose haben, das tut das eben nicht. Und das war so eine Frage, was ist da eigentlich der Unterschied, woran liegt das? Und das hat er eben in sehr schlauen Experimenten untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Unterschied Albumin ist das gängigste Eiweiß in unserem Blut quasi, also es hat alle möglichen Funktionen, es transportiert Stoffe vor allem. Und das ist total interessant, das hat eigentlich überhaupt keine Rolle im Immunsystem oder zumindest keine wichtige. Also das war erstmal sehr überraschend. Und er hat dann eben auch gezeigt, dass auch bei Patienten tatsächlich, also wenn man sich anschaut, die Menschen, die niedriges Albumin-Level haben, also das ist so ein Standardmarker, den man dann auch misst im Labor eigentlich, dass das die Menschen sind, die dann viel höheres Risiko haben, tatsächlich eine Mukormykose zu entwickeln. Dann hat er sehr schlaue Experimente gemacht quasi, um auch rauszufinden, was ist da der Mechanismus. Und es scheint so zu sein, dass es bestimmte Fettsäuren gibt in unserem Blut, die eben die Mukosporen daran hindern können zu wachsen. Also wir haben diese Fettsäuren, das ist natürlich eigentlich ganz normal in unserer, sozusagen, das ist jetzt quasi die Welt der Ernährung ja eigentlich eher. Also wir haben dann diese Fettsäuren und die sind in unserem Blut und die können offenbar eben in diese Sporen eindringen und die daran hindern, dass daraus eine Krankheit wird letztlich. Und wenn ich jetzt sehr niedriges Albumin habe, dann scheint das zu verhindern. Und zwar ist es einfach so, dass das Albumin, da binden die Fettsäuren dran und die Fettsäuren werden dadurch davor geschützt, oxidiert zu werden. Und wenn ich jetzt sehr niedriges Albumin habe, dann werden die Fettsäuren oxidiert und dadurch bekommen sie dann auch eine Ladung und dann können die nicht mehr ohne weiteres in diese Pilzsporen eindringen und können quasi diese Funktion nicht mehr erfüllen, von der wir nicht genau wissen, wie sie funktioniert, aber die sie offensichtlich haben, nämlich diese Pilzsporen quasi unschädlich zu machen. Und das ist eben total interessant, weil das ist wieder so eine Sache, wo jetzt das Immunsystem, also wir kommen ja immer wieder dahin, dass das Immunsystem natürlich für unseren Körper jetzt rein evolutionär ist, dass quasi das eine der absolut wichtigsten Dinge, die unser Körper immer machen muss, ist, uns vor diesen ganzen Erregern da draußen zu schützen. Das Immunsystem, es ist so ein bisschen wie in einem Land, das im Krieg ist, im permanenten Krieg, wo das Militär quasi in alle Bereiche der Gesellschaft infiltriert. Genauso ist unser Körper, ist dieses ständige Ausgesetztsein diesen Erregern, hat dazu geführt, dass unser Immunsystem eben auch überall im Grunde genommen so ein bisschen mitspielt. Und offensichtlich ist es so, dass hier eben diese Fettsäuren vom Immunsystem, dem Immunsystem helfen, diese Sporen unschädlich zu machen. Und das erklärt jetzt wahrscheinlich auch, warum Diabetes eben so eine große Rolle spielt. Denn Menschen, die eine unkontrollierte Diabetes haben, die haben dann eben mehr Glucose, also mehr Zucker im Blut. Und das führt dazu, dass dieses Albumin eben glykosyliert wird. Das heißt, da werden solche Zuckerreste dran gehängt. Und dann binden die nicht mehr an die Fettsäuren und können die nicht mehr davor schützen, oxidiert zu werden. Das heißt, die Fettsäuren werden dann oxidiert und können dann nicht mehr so gut in diese Sporen eindringen und können die Sporen nicht mehr daran hindern zu wachsen. Und deswegen finde ich das ein wahnsinnig interessantes Beispiel. Also es ist etwas, was wir vorher so eigentlich überhaupt nicht kannten, aber dass unser Metabolismus da, dass der Fettstoffwechsel da eine wirklich total entscheidende Rolle spielt. Und das hat Georgios Kamilos mir dann auch nochmal gesagt, dass das ihn so sehr fasziniert hat, dass da jetzt quasi klar wird, dass unser Fettstoffwechsel eine Rolle spielt bei der Abwehr dieser Pilze, die uns vorher überhaupt nicht klar war.
It's extremely important for the survival of humans. And when it doesn't work properly, gives opportunity for certain pathogens like this one to start, you know, growing in your body.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich wollte ihn gerne einmal sozusagen im O-Ton auch sprechen lassen. Aber was er eben sagt und was total spannend ist, dass es scheint so zu sein, dass bei diesem spezifischen Erreger, also bei diesen Mucorales-Pilzen, dass es da wirklich entscheidend ist, dass die Sporen am Anfang daran gehindert werden, anzufangen zu wachsen. Wenn das nicht passiert und wenn diese Fettsäuren das nicht tun können, dann scheint der Pilz, wenn er einmal sozusagen, wenn die Spore einmal aufgewacht ist, dann scheint die fast mit allem umgehen zu können, was das Immunsystem da so an Verteidigungsmechanismen noch hat. Und darum ist es eben wahnsinnig wichtig für uns als Menschen. Und es ist natürlich etwas, was ich jetzt auch total spannend finde. Da muss man jetzt natürlich auch genau erforschen, was ist es eigentlich an diesen Fettsäuren, was dazu führt, dass dieser Pilz daran gehindert wird, dass diese Sporen eben nicht keimen. Weil wenn der Pilz einmal einen Weg findet, darum rumzugehen, dann glaube ich, haben wir wirklich ziemlich schlechte Karten. Also das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich dramatischen Szenario. Also das ist sozusagen jetzt rein intellektuell natürlich total spannend und auf der anderen Seite ist es natürlich eine total wichtige Erkenntnis zu wissen, dass das niedrige Albumin-Level bei vielen Patienten und das ist durchaus auch bei natürlich den Patienten dann auf einer Onkologiestation wie die, wo Oliver Cornely dann ist, ist das natürlich jetzt ein zusätzlicher Marker, den man benutzen kann. Und also Georgios Kamilos und andere Forscher arbeiten jetzt daran, eine klinische Studie zu machen, wo man eben erstmal quasi das Blut von Patienten nimmt und einfach schaut mit hohem und mit niedrigem Albuminspiegel und schaut, wie gut die mit den Sporen in der Petrischale umgehen können. aber mit dem Gedanken, dass man dann irgendwann eine Phase 3 Studie macht, wo man Menschen mit sehr niedrigem Albumin eben deren Albumin-Level erhöht, denen also Albumin gibt, in der Hoffnung, dass das ihr Risiko dann an Mukormykose zu erkranken eben deutlich sinkt. Also da gibt es im Moment total viel spannende Forschung, die da stattfindet. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, für eine Krankheit, die relativ wenig erforscht worden ist. Wie gesagt, Pilze laufen immer so ein bisschen so irgendwo an dritter Stelle nach Viren und Bakterien, ist das natürlich total wichtig und gut, wenn man da solche Erkenntnisse hat, die dann irgendwann den Patienten auch zugutekommen. Und gleichzeitig muss man sagen, aus dieser ganzen Geschichte, man lernt eben auch nochmal, dass wir, wenn wir eingreifen ins Immunsystem mit Medikamenten wie Cortison, dass das natürlich immer irgendwie bestimmte Effekte hat. Es gibt andere moderne Mittel, die sehr gezielt bestimmte Teile des Immunsystems ausschalten. Und da sieht man teilweise auch, dass ganz bestimmte Infektionen von Pilzen plötzlich häufiger werden. Und es gibt eben vulnerable Menschen, für die das eine Gefahr ist. Die allermeisten Menschen brauchen sich darüber keine Gedanken machen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Menschen in unserer Gesellschaft, für die es ein Risiko ist. Und diese Menschen werden eher häufiger, weil die moderne Medizin eben immer neue Methoden entwickelt, um uns länger am Leben zu halten, letztlich, oder Transplantationen überleben zu lassen und so weiter, wo einfach häufig die Menschen ein Leben lang dann eben Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem ein bisschen unterdrücken. Und weil natürlich durch die AIDS-Pandemie wir sehr, sehr viele Menschen haben mit einem Immunsystem, das ein bisschen angeschlagen ist, beziehungsweise wir haben eine Menge Menschen mit Diabetes. Wie wir hier sehen, kann das eben auch ein Risikofaktor sein für bestimmte Sachen. Also da lernen wir auch noch was dazu. Es ist gut, weil dann habe ich die Chance, irgendwann vielleicht doch nochmal mehr über Pilze zu schreiben, weil ich will nach wie vor, ich bin schon fasziniert von denen. Also ich finde die wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Pilzfan. I don't know. Laura, bist du Pilzfan jetzt?
Ich bin ein totaler Pilzfan. Ich habe auch dieses Buch gelesen, was ja ein bisschen widerlegt ist, von diesem Wood Wide Web, also wo ja sozusagen alles, ganze Netzwerk und wo die Bäume den Pilzen helfen und alles verbunden ist und so weiter. Ich habe das auch noch nie, also so schrecklich, das ist diese Beschreibungen hier von den Menschen, wie die von diesem Pilz befallen werden. Aber es ist total crazy, wie dieser Pilz durch den Körper geht. Also man hat ja sonst immer, dann befällt das einen Teil vom Körper oder irgendwie, okay, dann geht es ein bisschen durchs System. Aber so wie dieser ganze Pilz durch den Körper wächst, das finde ich unglaublich faszinierend. Und man sieht so die Parallelen zur Natur auch nicht. Also wie das eben ein Stück Holz zersetzt auch. Also für den sind wir einfach ein Stück organischer Substanz, die er zersetzt.
Der Oliver Corneli hatte eine ganz konkrete Sache erwähnt, die mir irgendwie wirklich im Kopf geblieben ist. Ich musste darüber nachdenken, hatte ich so noch nicht gehört. Deswegen zum Abschluss mal noch eine Verhaltensregel von dem Pilzforscher.
Wenn Sie die Biotonne öffnen, das ist wahrscheinlich die Maximalkonzentration. Also ich atme auch nicht ein, wenn ich meine Biotonne öffne, um da jetzt irgendwie was reinzuwerfen. Ja, da inhaliere ich ja nicht das, was da in der Tonne ist. Das ist ja, das macht ja wahrscheinlich niemand. Aber es ist auch schnell geschehen. Das heißt, man sollte einmal tief einatmen, die Luft anhalten, Tonne auf. Und wenn die länger aufbleiben, kann man ein paar Schritte weggehen. Ja, die kann ruhig offen bleiben. Na, nur so aber am Anfang, wenn man mit dem Deckel da alles aufwirbelt, da hat man wohl die hohe Konzentration besonders. Also die umgeben uns, die Schimmel. Wir müssen mit denen zurechtkommen. Wir können nicht in einer schimmelfreien Atmosphäre uns aufhalten. Das geht nicht. Ne?
Pilze als Krankheitserreger. Ein Feature von Kai Kupferschmidt und Laura Salm-Reiferscheid. Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2026.